сожалению, день рождения сколько раз году. Geht mir nicht mehr so leicht über Lippen. Das Russische ist schon eine Weile her. Es gibt ja Regionen auf der Erde, da wird der Geburtstag nicht so sehr gefeiert. In der Schweiz, ich weiß nicht, wie ist es denn in Russland, Herr Lochthofen? Wird da der Geburtstag ausgiebig gefeiert?
Es ist eigentlich beim Geburtstag ähnlich wie in Deutschland. Also es gibt natürlich Familien, da wird das sehr ausschweifend gemacht. Vor allem die runden Geburtstage, das merken Sie ja in den letzten Jahrzehnten, wie das sich gesteigert hat. Das fängt ja schon beim 30., 40. an, die wir noch so als junge Leute gar nicht mitbekommen haben, dass man älter geworden ist. Das ist heutzutage schon ein großes Fest zum Teil und ganz zu schweigen von 60., 70. und so weiter. Also da hat sich, etwas geändert. Ist ein bisschen ähnlich wie bei der Schuleinführung. Ich kenne noch die Zeiten 60er Jahre, kriegte man eine Zuckertüte hier, so alte Tradition, aber ja, und dann spielte man weiter mit seinen Kameraden. Das hat sich jetzt zu großen Familienfest ausgeweitet. Also da gibt es offensichtlich ein großes Bedürfnis bei den Menschen, jeden Anlass wahrzunehmen, um gemeinsam zu schunkeln.
Haben Sie denn
in Corona-Zeiten natürlich, ich verstehe die ganze Diskussion, ob man das nicht auf eine gewisse Zahl beschränkt. Ich verstehe das schon, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Ängstlichste bin, aber ich sehe doch viele Menschen, die verunsichert sind, und da muss man auch schon Rücksicht drauf nehmen.
Ja. Haben Sie Ihren Frieden mit dem Altwerden gemacht, oder sind Sie einer, der sich immer noch dagegen stemmt und sagt, ich will noch so wie früher sein?
Wir müssen an der Stelle unserer Zuhörer mal aufklären, warum Sie so ein gewitztes Gespräch mit mir jetzt führen.
Naja, es ist Ihr Ehrentag, aber es ist ja mal ein Anlass, über den Geburtstag zu sprechen.
Also, ja, ich sage jetzt mal, es gibt den alten Spruch, den haben wir ja schon bei Zeiten drauf gehabt, also wenn man mit 50 aufwacht und es tut einem nichts weh, dann ist man tot. Das ist wirklich sehr wahr gesprochen. Und es gibt den anderen Spruch, man soll aufpassen, es ist schon viel später, als man denkt. Aber dazwischen gibt es ja ein schönes, sagen wir, Dasein, und ich versuche dem die positiven Dinge abzugewinnen. Das ist auch eine mentale Sache. Es gibt ja Menschen, die sind ja schon mit 50 uralt.
Früh vergreist.
Mit 80 sehr jung und flitt im Kopf. Das ist einem leider so gegeben oder nicht. Das muss man dann tragen.
Wir bleiben mal im russischen Kulturkreis, die Akte oder der Fall Nawalny. Die Frage, die Suche nach der Wahrheit, wer hat recht und wird die Wahrheit je rauskommen? Muss man sich auch damit abfinden, dass man nie alles wissen wird?
Selbstverständlich, wir haben hier eine Grauzone, wenn nicht unbedingt jemand aus einem ganz speziellen Hintergrund heraus die Informationen durchsticht. Auch selbst dann müssen wir immer fragen, warum macht er das, wieso hat er das gemacht und stimmt das wirklich, was er da macht. Das heißt also, wir haben jetzt Spekulationen zu dem Thema. Ist das wirklich bei der Sibirienfahrt da vergiftet worden mit Tee oder nicht? Der Hintergrund natürlich, viele Zwischenfälle in den letzten 20, 30 Jahren, die darauf deuten, dass ein Teil des russischen Geheimdienstes, aber nicht nur der, denken Sie an den Khashoggi und an die Saudi-Arabier, die haben in der Botschaft jemanden zerlegt und in Aktentaschen rausgetragen. Also das sind grausamste Dinge, die man denkt, das ist 60er Jahre James Bond, also etwas auf der Leinwand, wo man sich lustig darüber machen kann, aber im realen Leben findet das ja zum Teil wirklich statt. Und die Tatsache, dass im Prinzip alle Oppositionellen in Russland, sobald sie ein bisschen gefährlicher werden für den Kreml, letztlich dann sogar in Sichtweite zum Teil des Kremls, also Herr Putin hätte es ja sehen können, wie sie den Nemtsov erschossen haben, wenn er denn aus dem Fenster gerade geschaut hätte. Das heißt also, das ist schon ein sehr gefährlicher Zustand in diesem Land. Und ob das jetzt aus dem Kreml direkt von Putin befohlen worden ist, das würde ich jetzt sogar nicht behaupten oder im Raum stehen lassen, aber es gibt natürlich viele Leute im Geheimdienst, die meinen, sicherlich auch im Auftrag des Hohen Herrn zu arbeiten, und das macht die Sache nicht leichter. Das heißt, ein Land hat einen Schreckenszustand erzeugt, in dem sowas jederzeit möglich ist, und das schmälert natürlich die Möglichkeiten, die Spielräume von Menschen, die anders denken, oppositionell sind oder so, überhaupt da etwas zu tun. Also die Serie von Morden in Russland ist zu lang, als dass man sagen könnte, das ist alles Zufall.
Die Zeit des Hohen Herrn in Weißrussland, ist die gekommen in Belarus, oder ist es, wenn der weg ist, kommt ein neuer hoher Herr? Also wird es nur einen Austausch von Despoten geben, oder gibt es eine Chance auf eine Liberalisierung in Weißrussland?
Ja, das ist Kaffeesatzleserei. Wir haben uns ja schon seit mehreren Wochen ja damit unterhalten, also nach dieser Wahl. Ich bleibe bei meiner These, dass die Landbevölkerung da sehr zurückhaltend ist. Das ist die Stadt, das ist die Jugend, das sind die Intellektuellen, das sind Menschen, die Europa schon kennen und sagen, mein Gott, wir versauern hier. Das Land ist in Agonie. Wir sind sozusagen das Schlusslicht in Europa in jeglicher Entwicklung. Da muss sich endlich etwas tun, weil sonst die Generationen ja auch einfach entweder keine Hoffnung haben oder aus dem Lande gehen. Wir haben hier eine große Diaspora in Polen, aber auch zum Teil bei uns. Man trifft ja immer wieder auf Menschen aus Belarusland. Das heißt also, die Lage ist fatal, aber es gibt natürlich auch ziemlich starke Beharrungskräfte, der ganze Apparat, alle, die da abhängig sind von Lukaschenko und, wie gesagt, eine konservative, ländliche Bevölkerung, die Angst hat vor Veränderung. Und die muss auch Angst haben davor, weil in Weißrussland, in Belarus sind einfach die Zeiten festgefroren worden. Das heißt, in dem Augenblick, wenn sich das öffnet, geht vieles kaputt. Diese Staatsbetriebe, die etwas produzieren, was kein Mensch braucht, die subventioniert werden, zum Teil auch über Russland subventioniert werden, weil man das Öl den und das Gas den Belarussen überlässt, dem nicht billiger. Das heißt also, dieses Regime hat natürlich auch Gründe, warum man sagt, also es hält sich so lange an der Macht. Und wir wissen es nicht. Bemerkenswert ist, dass dieser Protest nicht abflaut. In der Regel erwartet man nach 14 Tagen, nach 3 Wochen, nach harten Vorgehen der Polizei, dass die Leute zu Hause bleiben. Nein, wir haben am Wochenende wieder einen starken Impuls gesehen. Also die Lage für Lukaschenko ist nach wie vor ernst. Das Dilemma wird nur sein, wir haben es in der Ukraine gesehen, wenn er gehen sollte, wenn es sozusagen einen Übergang gibt, hoffentlich einen sanften, also nicht einen blutigen, dann steht das Land natürlich vor riesigen Aufgaben. Es kann nicht so schnell wie die baltischen Staaten EU-Mitglied sein. Wir müssen dann wirklich an der Stelle ran und helfen. Und schon bei der Ukraine sehen wir, dass unsere Kräfte relativ gering sind und das Land nicht zur Ruhe kommt und auch keine vernünftige Entwicklung nimmt. Bei Belarusland ist das auch zu befürchten. Das heißt, das wird keine ruhige Zeit sein.
In Thüringen sollte eigentlich Wahlkampf sein, müssten eigentlich, was die Zeitleiste betrifft, direkt drin sein im Landtagswahlkampf, aber das ist irgendwie still. Thüringen lockert zwar wieder ein bisschen und macht von sich reden, aber trotzdem ist es verhältnismäßig still in Thüringen, oder? Wie ist Ihr Eindruck?
Naja, ich sage mal, im Rahmen dieser Pandemiezeiten und der Tatsache, dass wir jetzt Ferien hatten, die gehen jetzt langsam zu Ende, da kann sich das ein bisschen ändern, aber ich glaube, die Parteien sind sich da immer noch im Innersten nicht einig. Also es gibt zwar einen Termin im April, aber ich höre schon immer mehr Stimmen. Einige wollen natürlich partout keine Wahl zu dieser Zeit, weil die Umfragewerte einfach nicht gut sind. Bodo Ramelow sieht das vielleicht anders. Er versucht auch an dieser Stelle Impulse reinzugeben. Also ruhig bleiben, das schaffen wir alles. Das ist sicherlich aus seiner Sicht etwas präsidial, aber auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt gerade auch kurz wieder die Pandemie und Corona ansprechen, finde ich schon, dass insgesamt, es gibt eine Diskussion zwischen den Bundesländern, müssen die Maßnahmen wieder verschärft werden. Ich glaube, in den öffentlichen Bereich, im Bahn und Straßenbahn und in den Geschäften muss man dazu kommen, dass das wirklich ernst genommen wird. Ich glaube im Augenblick die Regelung, dass es in Berlin, glaube ich, 500 Euro Strafe geben kann und in Sachsen-Anhalt oder bei uns gar nichts für die gleiche Vergehen, das ist kein guter Zustand. Ich glaube, da müssen die auch ein bisschen vernünftiger an dieser Stelle reagieren. Wenngleich man sagen muss, wir sind noch in einer glücklicheren Lage als Hessen, unser Nachbarland. Also bei uns ist die Pandemieentwicklung relativ ruhig im Augenblick. Dort ist sie viel stärker. Wir müssen es trotzdem sehen. Ich glaube, auch die Beschränkung von Partys auf eine bestimmte Größenordnung wird nicht zu umgehen sein. Wir müssen ja auch sehen, im Herbst kommt ja die Zeit, dass wir nicht mehr draußen beim Bäcker anstehen können, sondern es wird dann vom Wetter her alles in die Räume drängen und in dem Augenblick freut sich dann unsere Corona. Das heißt, das ist ihr Leben, geschlossene Räume, viele Menschen. Also eher vorsichtiger in den Herbst gehen als zuvor. Und da muss ich sagen, Thüringen muss aufpassen, dass man da nicht die falschen Weichen stellt.
Dass Herr Kalbitz sein wahres Gesicht gezeigt hat, das kann man ja nicht sagen, weil sein Gesicht hat eigentlich schon mal alles verraten, aber jetzt hat er sich nochmal im Grunde gezeigt, was er ist, ein brutaler Schläger, oder würde das zu weit führen?
Naja, das ist dieser Umgang. Ich glaube, der Hintergrund, der ist von der Bundeswehr ein etwas raueres Verständnis von zartem Umgang miteinander. Also dieser Schlag, wo der andere einen Milzriss bekommen hat, ein Konkurrent offensichtlich. Ich vermute mal, dem Rechtsextremen hat nicht gefallen, dass in der Zeit, wo er ziemlich genervt worden ist, durch diesen Parteiausschluss und die ganzen Geschichten da drumherum, dass andere sich profiliert haben in dieser Partei. Ich glaube, dieser Schlag war nicht nur freundlich gemeint, wenngleich getarnt als Begrüßung. Das hat natürlich, sagen wir mal, einen Schock ausgewirkt in dieser doch bis dahin sehr zu Kallis neigenden Fraktion. Insofern sage ich mal, es bröckelt schon ein bisschen, aber es ist noch nicht in der Substanz. Das heißt, wir sehen es ja auch nicht in Thüringen, dass ein Rechtsradikaler, sage ich mal, unter Druck gerät und die Leute auf Distanz gehen. Das ist eine Situation, ich weiß auch gar nicht, was passieren muss in diesen Parteien, dass ein paar Leute, auch aus dem sogenannten bürgerlichen Hintergrund, Ärzte, Lehrer, wer auch immer das unterstützt, Richter, Polizisten, dass die endlich dazu kommen zu sagen, Mann, das ist vielleicht doch nicht unser Umfeld. Also insofern ist dieser Fall trotzdem interessant, weil es zeigt, wie es in so einer Partei zugeht. Und wir werden sehen, ob tatsächlich die Zerreißprobe tiefer geht oder das nur eine kosmetische Sache am Vordergrund ist, an der Oberfläche.
Die amerikanische Post, die ja staatlich ist, die wird eine wichtige Rolle spielen zu den Präsidentschaftswahlen. Und jetzt hat, also das Offensichtliche ist so offensichtlich, ist so klar. Er hat, also er, über den wir ja nicht reden wollten eigentlich, hat jemand eingesetzt.
Wir wollten schon reden, aber wir wollten vielleicht mal eine Sendung ohne Trump machen in letzter Zeit, aber das gelingt uns natürlich auch sehr schwer.
Nur. Ja, klingt einem schwer. Wenn man sich das anguckt, die Dreistigkeit, da hat jemand eingesetzt, der die Post effektiver machen soll, und er hat, da werden Briefkästen abgebaut, Zählmaschinen, Sortiermaschinen abgebaut, und er will im Grunde die amerikanische Post amputieren, und es scheint ihm zu gelingen.
Naja, wir könnten ja erstmal ruhig sein und sagen, ja okay, was geht uns die amerikanische Post an? Aber das ist natürlich eine politische Geschichte. Das heißt, die Briefwahl, die in der Zeit von Corona wichtiger wird, es gibt ja ganze Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten, wo fast nur noch Briefwahl stattfindet, jetzt nicht nur wegen der Pandemie, sondern vorher schon. Das heißt, die Tendenz geht ja in die Richtung, ja auch bei uns im Prinzip, weil es einem einfach die Möglichkeit gibt, zu wählen, aber trotzdem seine Zeit selbst einzuteilen. Man muss ja halt an dem Tag nicht unbedingt am Ort sein. Da gibt es ja viele Gründe, warum man das tun sollte. Insofern, sage ich mal, wirft das natürlich einen Schlagschatten auf ein Land, das auf der einen Seite die Spitzentechnologie, denken Sie an Apple, denken Sie an Microsoft, denken Sie an Google, heißt das, hervorbringt und nach wie vor natürlich hier starke Impulse für die Gesellschaft insgesamt bringt. Und auf der anderen Seite gibt es so grottenalte, merkwürdige Geschichten, wie das ganze Wahlsystem. Sie wissen ja, Hillary Clinton hat 3 Millionen Stimmen mehr gehabt als ihr Herausforderer und hat trotzdem verloren. Das ist für eine Demokratie blamabel, was da ist. Und die Post reiht sich da hinein. Der Versuch ist ja da, offensichtlich durch einen Taschenspielertrick. Alle sehen es ja auch. Das ist diese Unverfrorenheit von Donald Trump, über die Post es zu erreichen, dass die Briefwahl entweder gekippt wird oder so verschleppt wird, dass am Ende die Stimmen nicht richtig gezählt werden können. Wir haben auch diesen Zustand ja schon mal gehabt, als Bush gegen Gore gewonnen hat. Er hatte auch weniger Stimmen insgesamt im Land als Gore. Das ist bemerkenswert. Und damals ist die Abstimmung in Florida völlig schief gelaufen. Man musste nochmal auszählen. Da ging es nur um ein paar hundert Stimmen. Und war sich sicher, auch das ist falsch. Dann wollte man das nochmal auswerten, um endlich festzustellen, in Florida, um diesen Staat ging es am Ende dann, wie viele Stimmen wer hat. Und dann haben die Gerichte das unterbunden und so ist der Bush Junior Präsident geworden, den wir ja inzwischen fast als Intellektuellen sehen im Vergleich zu Trump. Aber ich würde sagen, dieses Land leistet sich an neben der Spitzentechnologie auch wirklich schreckliche Dinge. Und es steht zunehmend die Frage im Raum, ob wir mit Donald Trump langsam den ersten Diktator in Amerika haben werden, der praktisch eine demokratische Entscheidung der Wähler nicht akzeptiert, mit allerlei Tricks versucht zu verhindern und am Ende sich nicht aus dem Amt treiben lässt.
Wir werden in einigen Wochen schlauer sein. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen. Genießen Sie und begehen Sie Ihren Ehrentag angenehm, wie immer Sie das auch machen.
Ja, ich forsche mit dem Tag schon seit vielen Jahren. Mhm. Meistens vor meinem Geburtstag, zwei Tage vorher kippt das Wetter oder zwei Tage danach. Also dieses Jahr ist es einen Tag vorher im Prinzip gekippt. Das ist für mich interessant, dann geht der Sommer eigentlich zu Ende. Aber für mich ist der Sommer eigentlich schon zu Ende, wenn die Mauersegler, das war diesmal glaube ich am 4. August, ein letztes Mal über den Himmel fliegen und dann am nächsten Tag mit einmal dieser große blaue Himmel leer ist, dann sind die weg in den Süden. Das finde ich dann immer so leicht traurig. Dann sieht man das noch gar nicht an den Bäumen. Inzwischen gibt es ja auch schon wieder gelbe Blätter. Das ist Ende August der Trend. Also im Prinzip hat das Ganze schon begonnen. Es ist später, als man denkt.
Herr Lochthofen, alles Gute, viel Gesundheit und bis nächste Woche. Tschüss.
Ich freue mich. Auf Wiedersehen.